Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Ich bin Chris Neufer und arbeite seit November 2023 im Konzeptwerk. In Danke für nichts spreche ich mit tollen Personen aus Praxis, Wissenschaft und sozialen Bewegungen über verschiedene Aspekte von Care-Arbeit. In dieser Folge geht es um queeres Leben auf dem Land. Ich selbst habe die meiste Zeit meines Lebens in Großstädten gelebt. Ein paar letzte Jahre auch in einer Kleinstadt und nur einige Monate in einem 600-Personen-Dorf. Immer wieder höre ich von queeren FreundInnen, dass sie in Großstädte ziehen wollen, weil sie sich dort weniger Diskriminierung, mehr Gemeinschaftsgefühl und mehr queere Angebote erhoffen. Weniger rassistische, queer- und transfeindliche Situationen im Alltag, mehr soziale Treffpunkte wie Bars, Clubs und Museen, mehr aktivistische Vernetzung. Auch bei mir war das ein Thema, als ich darüber nachgedacht habe, von einer Kleinstadt nach Leipzig zu ziehen. Gleichzeitig gibt es auch viele lesbische, schwule, bisexuelle, trans, queere, inter, nichtbinäre und agender-Personen, die nicht in großen Städten leben. Sei es, weil sie sich an anderen Orten wohler fühlen, dort aufgewachsen sind, nicht wegziehen wollen oder können, finanzielle Ressourcen fehlen oder sie an Jobs gebunden sind. Auf dem Land gibt es also natürlich auch sehr viele queere Personen, von denen einige in Initiativen arbeiten oder Teil von selbstorganisierten Projekten sind. Ich habe mich gefragt, welche Erfahrungen queere Personen im ländlichen Sachsen machen und wie eigentlich mehr gegenseitige Unterstützung von queeren Menschen aussehen könnte. Vor einigen Monaten war ich bei der Rosalinde in Leipzig, einem Verein für queere Begegnung, Bildung und Beratung. Dort habe ich zufällig von dem Projekt Queer durch Sachsen, mobil im ländlichen Raum, gehört. Im Mittelpunkt davon steht Beratung, Kooperation und Empowerment in den Landkreisen Leipzig, Nord- und Mittelsachsen. Ich habe damals sehr Lust bekommen, mit Leuten aus dem Projekt zu sprechen und zu erfahren, was ihre Rolle ist in dem Verhältnis zwischen queeren Communities auf dem Land und in der Großstadt. Und so habe ich Dasha und Jole zum Interview eingeladen. Gemeinsam haben wir über Einsamkeit, unzureichende medizinische Versorgung und den Umgang mit Rechtsextremismus gesprochen. Und auch, inwiefern Jole und Dasha ihre bezahlte Beratungs- und Projektarbeit als Community-Care-Arbeit verstehen. Doch bevor ihr das Interview hört, geht's los mit den News.
Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit.
Die Zahl 360.000 sorgte Ende Mai für Aufregung. Statt prognostizierten 50.000 Menschen sind im letzten Jahr 360.000 Menschen zusätzlich in Deutschland pflegebedürftig geworden. Immer mehr Menschen brauchen Pflege in einem Gesundheitssystem, das nicht auf das Wohlergehen aller Menschen ausgelegt ist, sondern diskriminiert und unter Profitzwang arbeitet. Wer im Alter oder bei Krankheit Pflege braucht, bekommt finanzielle Unterstützung aus der Pflegeversicherung. Alle, die gesetzlich versichert sind, zahlen dort ein. Unklar ist, warum es so einen sprunghaften Anstieg der sogenannten Pflegebedürftigen gab. Es gibt die Vermutung, dass erstmals zwei Generationen gleichzeitig, nämlich die Babyboomer und deren Eltern, in ein pflegebedürftiges Alter kommen und versorgt werden müssen. Zudem vermuten GesundheitswissenschaftlerInnen, dass Long-Covid und psychologische Spätfolgen der Pandemie ebenfalls zu dem Anstieg beitragen. Im Umkehrschluss heißt das, dass es mehr Geld für die Pflegeversicherung braucht und die Beiträge vermutlich in den nächsten Jahren steigen werden. Doch gibt es dazu wirklich keine Alternative? Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister von der SPD, deutet im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Umverteilung an. Er sagt konkret: Es ist nicht zu rechtfertigen, dass sich Gutverdiener und Beamte nicht an der solidarischen Finanzierung der Pflege beteiligen, weil sie sich privat absichern können. Wir brauchen die Pflegebürgerversicherung, in die alle einzahlen. Hinter der Idee einer Bürgerversicherung steht ein einheitliches Versicherungssystem, was die Trennung zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung aufhebt. Sie soll einen gerechteren Zugang zu Gesundheitsleistungen schaffen. Politisch steht dem noch einiges im Weg. Die befürwortenden Parteien von SPD, Grüne und Linke können sich nicht einigen. Und die FDP und CDU lehnen die Idee ab. Erfreulichere Nachrichten gibt es in Bezug auf den gestiegenen Mindestlohn in der Pflege. Am 1. Mai 2024 ist der Mindestlohn für Pflegefachkräfte auf 19,50 Euro gestiegen. Diese Erhöhung ist bereits 2023 beschlossen worden und wird nun schrittweise bis 2025 umgesetzt. Gut, dass für die Berufstätigen in der Pflege am Ende des Monats mehr auf dem Konto landet. Zugleich bildet der Mindestlohn nur eine Untergrenze ab, um die Existenz zu sichern. Es gibt also noch Luft nach oben, vor allem wenn für die Gehaltserhöhung die Gepflegten selbst aufkommen müssen. Die Gewerkschaft Verdi sagt: Angesichts des enormen Bedarfs an Pflegekräften braucht es weit mehr als einen Mindestlohn. Es geht darum, die Arbeitsbedingungen besser zu machen. Weiter geht es jetzt mit dem Schwerpunktthema unserer Folge: Queer durch Sachsen. Zu Beginn habt ihr ja bereits gehört, dass ich für diese Folge ein Interview mit Jole und Dascha aus dem gleichnamigen Projekt von der Rosalinde geführt habe. In dem Gespräch mit ihnen haben sie mir erzählt, mit welchen zentralen Herausforderungen queere Menschen auf dem Land kämpfen müssen, wie Armut und Prekarität in Ostdeutschland queere Personen betreffen und welche Formen der gegenseitigen Unterstützung es gibt. Dafür sind die beiden Ende April zu mir ins Studio gekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hi, hier ist Frauke aus dem Fundraising. Du möchtest mehr über die Arbeit vom Konzeptwerk erfahren? Abonniere unsere Newsletter auf konzeptwerk-neue-ökonomie.org und verpasse keine Infos mehr. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden angewiesen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, unterstütze uns gerne mit einer Spende, damit wir weiterhin für radikale Veränderung und eine care-zentrierte Gesellschaft kämpfen können. Vielen Dank.
Häufig sind Perspektiven und Bedarfe von Queers auf dem Land und der Stadt verschieden sichtbar. Wie sieht es mit medizinischer Versorgung aus? Und wie sicher fühlen sich Menschen? Welche Räume gibt es schon, an denen queere Community gelebt wird? Um diese Fragen geht es heute. Ich freue mich sehr, dass Dascha und Jole aus dem Projekt Queer durch Sachsen von der Rosalinde in Leipzig bei mir sind. Schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hi.
Danke für die Einladung.
Wie war euer Tag bisher?
Okay, darf ich anfangen? Voll gut. Ja, mein Tag war an sich richtig cool. Es scheint übelst die Sonne und das Wetter ist richtig, richtig nice. Ich habe mich komplett mit der Zeit verkalkuliert und habe so nichts geschafft morgens. Ich wollte eigentlich duschen und so Kaffee trinken. Und dann hat Jole mir Kaffeekapsel gegeben und da war Kaffee drin und dann habe ich mich gefreut. Laune ist gut.
Schön. Ja, mein Morgen war kurz bisher eigentlich. Ich habe zu meinem Morgensong schon kurz getanzt, um so ein bisschen in eine bessere Stimmung zu kommen. Das hilft aktuell sehr gut. Und wir hatten es bisher schon ganz witzig hier.
Ihr arbeitet beide im Projekt Queer durch Sachsen bei der Rosalinde in Leipzig. Könnt ihr euch einmal jeweils vorstellen, damit die Menschen, die uns zuhören, einen Eindruck von euch haben?
Sehr gerne. Wir arbeiten beide bei der Rosalinde in Leipzig. Genau, also ich bin seit März diesen Jahres dabei. Mein Name ist Dasha und meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich habe die Stelle der Projektkoordination. Eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass ich alles mache in diesem Projekt, was nicht Beratung ist.
Genau, ich bin Jola, ich habe keine Pronomen und mache die psychosoziale Beratung. Wir sind zu dritt im Projekt. Unsere Kollegin Jorin ist gerade im Urlaub. Herzliche Grüße gehen raus. Und Jorin macht auch die psychosoziale Beratung.
Mhm. Bestimmt fragen sich jetzt viele HörerInnen, wie eure Arbeit ganz konkret aussieht. Könnt ihr mir einmal einen typischen Arbeitstag beschreiben? Also wo seid ihr? Was erlebt ihr da? Mit wem habt ihr Kontakt?
Okay, ja, ich kann mal starten. Also es gibt nicht so einen typischen Arbeitsalltag tatsächlich. Jeder Tag ist sehr unterschiedlich. Ich fahre vielleicht morgens mit dem Zug zum Beispiel nach Döbeln, nach Wurzen in ein Dorf, in eine Stadt und treffe dort KlientInnen in Räumen. Also wir machen aufsuchende mobile Beratung. Das heißt, wir fahren in die Wohnortsnähe der Person, die Beratung in Anspruch nehmen, und suchen dann einen Ort, in dem wir uns treffen können. Genau, dann gibt es eine Beratung. Manchmal fahre ich dann auch noch mal woanders hin. Zum Beispiel gestern hatte ich so einen Tag, das heißt, dann sitze ich auch viel im Zug oder auch in einem Teilauto, je nachdem, wie es besser erreichbar ist. Und manchmal dann noch die Hälfte im Büro und alle anderen Aufgaben, die so anfallen, erledigen. Also sehr viel Koordinierung und flexibel irgendwie umgehen mit allen möglichen Terminen und Anforderungen.
Und wie ist es bei dir, Dasha?
Mein typischer Arbeitstag beginnt meistens schon im Büro in der Rosalinde. Das heißt, ich fahre da morgens hin. Dann bin ich meistens dann dort, arbeite so ein bisschen irgendwas, also viel Arbeit am Laptop, viel E-Mails beantworten, Kontakt mit KooperationspartnerInnen, aber auch so Sachen wie, wo halten wir Workshop und Sensibilisierungsformate? Genau, weil diese ganzen Beratungsräume und diese ganzen neuen KooperationspartnerInnen und Sichtbarkeit vom Projekt, diese Räume müssen ja irgendwo herkommen. Das heißt, da investieren wir auch ganz viel in so Beziehungsarbeit mit den Strukturen. Genau, das heißt, das ist auf jeden Fall viel und aber auch viel Termine, die in den Landkreisen sind. Ne? Also ich bin bei einigen CSD-Treffen mit dabei und unterstütze ein paar CSD-Orga-Teams in den Landkreisen. Genau, bin bei vielen Vernetzungstreffen präsent. Also wir sind auch zum Beispiel im Landkreis Leipzig bei den Partnerschaften für Demokratie mit drin. Ja. Und da treffen sich einfach ganz viele AkteurInnen, die viele Vereine haben, im sozialen Bereich tätig sind, Demokratiearbeit leisten. Und das sind einfach wichtige Unterstützungsstrukturen. Und jetzt auch über die Sommerzeit viel bei Infoständen, Sommerfesten und so ganz vielen Veranstaltungen, wo es einfach cool ist, als Projekt und als Verein sichtbar zu sein.
Das klingt nach ganz viel Arbeit, um so Termine zu koordinieren und einfach ganz viel so Management davon. Ich habe mich auch gerade gefragt, weil du meintest, auch so CSDs begleiten. Mhm. Gibt es da so Termine, die du an der Stelle schon mal so sagen kannst?
Oh ja, auf jeden Fall. Also am 10.8. haben wir den CSD in Torgau, der startet. Im September ist, glaube ich, Döbeln. Torgau ist, glaube ich, richtig cool. Ja. Freuen wir uns auch drauf.
Ja, und um so ein bisschen mehr zum Herz eures Projekts zu kommen, auf welche Bedarfe geht denn euer Projekt ein und wer ist eure Zielgruppe, mit wem arbeitet ihr?
Mhm. Genau, also unsere Zielgruppe oder ja, womit wir arbeiten oder was so unser Anliegen ist, alles rund um geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Also Queers, An- und Zugehörige, also ich sage jetzt mal gerade in der Beratung, an Fachkräfte, an Einrichtungen, VerantwortungsträgerInnen, hast du gestern so schön gesagt.
Genau, und ich finde auch diese VerantwortungsträgerInnen, die können halt super unterschiedlich aussehen. Also von Schulsozialarbeit, die mit uns zusammenarbeiten, um zum Beispiel die Regenbogen-AGs betreut haben oder das irgendwie gerade betreuen, von Jobcenter-MitarbeiterInnen, die gerade irgendwie versuchen, die Einrichtung more queer-friendly zu gestalten. Also es kann so ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Genau, und das versuchen wir dann auch abzudecken, um da die Realität von den Menschen, mit denen diese VerantwortungsträgerInnen dann zusammenarbeiten, reinzubringen.
Ja, voll. Also ich glaube, wir müssen immer schauen, so was Was können wir tun? Also wie gehen wir auf die Menschen zu, damit wir sie abholen können? Und ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, weil das natürlich ganz anders ist, irgendwie mit Queers oder in Kontexten, die sich schon viel damit beschäftigt haben und irgendwie auf uns zugehen, als so, okay, Fragezeichen, Fragezeichen und irgendwie so leere Gesichter, in die wir blicken. Genau, das ist dann wichtig, irgendwie die irgendwie abzuholen und zu sagen, ey, es ist voll fein, dass ihr das irgendwie noch nicht wisst und dass irgendwie alles gerade neu ist. Und ja, lass doch mal drüber reden.
Ja. Ihr habt jetzt gerade immer wieder so von Queers geredet. Wer zählt da für euch alles rein?
Also wir verstehen ihn als Umbrella-Term. Also alle geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, die für mich da einfach drunter fällt. Und für alle Menschen, die sich diesem Begriff halt zugehörig fühlen.
Auch so geschichtlich und historisch ist ja immer so spannend. Und auch so generationenmäßig. Also wer fühlt sich dem Begriff wie
zugehörig
und auch verbunden, ne? Ich erlebe selber bei mir sehr oft, dass ich das auch mache und dann denke ich auch manchmal so, okay, aber klar, auch was für eine Bewegungsgeschichte stehe ich heute so und
voll. Und ja auch einfach, also ich finde diese Dimension Alter da auch nochmal wichtig, weil ich habe auch das Gefühl, viele ältere, ich nenne sie jetzt mal Queers, sind Menschen, die sich jetzt nicht unbedingt als queer bezeichnen, sondern die halt sagen, hey, ich bin bisexuell, ich bin lesbisch, ich bin schwul und das ist der Term, mit dem ich mich und meine Identität bezeichne.
Euer Projekt fokussiert sich ja auf den ländlichen Raum und die Rosalinde sitzt aber in Leipzig Stadt. Der ländliche Raum, insbesondere im Osten, hat ja einen krassen, nicht selbstbestimmten Wandel erlebt. Also Stichwort Treuhand, Deindustrialisierung ab den 1990er Jahren. Und das spiegelt sich auch darin wider, wie viele Menschen seit den 1990er Jahren aus Ostdeutschland weggezogen sind und wie viel Infrastruktur, also seien es Betriebe, Bahnhöfe, kulturelle Orte, brachliegen. Ich habe mich gefragt, wie sehr ist die DDR und die sozialen und wirtschaftlichen Umbrüche in Ostdeutschland Thema in eurer Arbeit? Wo spürt ihr die Auswirkungen davon?
Ich würde mal so ein bisschen dazu sprechen. Also ich bin selber in Ostdeutschland aufgewachsen. Ich bin 2003 mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, aus Kasachstan. Und genau, seit da auch nie wirklich richtig weggekommen. Also ich bin hier zur Schule gegangen, dann war ich so kurz während des Studiums weg, bin aber auch seit Ende 2019, Anfang 2020 wieder hier. Und genau, fühle mich da schon auch irgendwie so sehr zugehörig. Und ich würde halt sagen, diese Themen selber, also DDR und so DDR-Geschichte, spielt direkt in unserer Arbeit jetzt keine direkte Rolle, dass wir so viel darüber sprechen und dass das viel Thema ist. Aber die Auswirkungen auf jeden Fall. Und ich glaube, für mich ist es vor allem, wenn ich mir so verschiedene Betroffenheiten angucke, dann würde ich sagen, dass im Osten auf jeden Fall viel mehr Armutsbetroffenheit und Prekaritätsbetroffenheit irgendwie herrscht und dass das immer wieder sichtbar ist, ne? Also sowohl für die Projekte als auch einfach für die einzelnen Menschen. Und ich glaube, was für mich auch einfach immer wieder ein Ding ist, ist Wegzug von Leuten. Das hast du ja auch erwähnt, ne? Also zum Beispiel viele Menschen, mit denen wir arbeiten, sind auch einfach super jung. Und wenn die Schule beenden und dann irgendwie Ausbildung oder Studium machen, dann machen sie das ganz häufig nicht im Osten. Also wenn, dann ziehen sie nach Leipzig oder sie gehen halt ganz weg. So, ne? Und damit brechen halt auch einfach wichtige Strukturen weg und wichtige Jugendgruppen weg, mit denen wir zum Beispiel einfach Arbeit geleistet haben, die sichtbar waren. Und bis da quasi was nachkommt, das kann sofort passieren, kann aber auch sein, dass nicht. Ne? Und so ist es auch mit vielen anderen Menschen, die auch irgendwann beschließen, wegzuziehen. Ich glaube, das ist so das, was für mich so ganz, ganz greifbar ist, genau, und gleichzeitig auch einfach haben Großstädte wie Leipzig ja auch einfach einen krassen Zuwachs bekommen und ganz viel Entwicklung an Kulturräumen gehabt und da stauen sich auch so ein paar Ressourcen, würde ich sagen, die dann halt auch einfach nicht in die Landkreise kommen.
Ja, ich habe noch Lust, bevor wir thematisch nochmal mehr über Care-Arbeit sprechen, von euch zu hören. Habt ihr beide einen schönen Moment aus eurer Arbeit, den ihr hier teilen wollt?
Also, ich glaube, ich habe so eine Momentkategorie eigentlich, weil es immer Prozesse sind, die ich so krass schön finde. Und ich glaube, ich finde es immer so richtig schön, dabei zu sein, wenn so größere Sachen entstehen. So, ne? Also, wenn wir irgendwie Gruppen bei Gründungen begleiten oder zum Beispiel auch Vereine in der Gründungsphase mitbekommen, das finde ich immer so richtig, richtig krass, weil ich mir immer so denke, hey, wenn ich so in 10 Jahren einfach wieder diese Räume betrete, dann sind im Idealfall diese Vereine halt noch da. Und werden halt betrieben von Menschen und dann halt zu sehen, wie aus kleinen Selbstverwaltungsräumen irgendwie große Sachen entstehen und irgendwie Strukturen entstehen, finde ich mega schön zu sehen. Ja.
Genau, gestern irgendwie bin ich an so Rapsfeldern vorbeigefahren mit dem Zug und ich habe immer wieder so schöne Momente, nach einer Beratung, also weil die Menschen sich mit vulnerablen Themen an mich wenden und sich öffnen und immer wieder so zu sehen, wie krass resilient Menschen sein können und kämpfen und für das einstehen, was sie sind. Das berührt mich immer sehr doll und ich finde, das sind irgendwie schöne Momente für mich. Ja.
Das ist jetzt ein bisschen der Übergang zum nächsten Block. Und zwar ist in queeren Kontexten ja immer wieder die Rede von Community Care, also Sorgearbeit, die Menschen in marginalisierten Communities leisten, um das gegenseitige Überleben zu sichern. Was macht für euch Community Care aus?
Soll ich mal anfangen?
Gerne.
Ein, zwei,
ich bin noch ein bisschen lost.
Ja. Genau, also Community Care ist erstmal irgendwie so total wichtig, weil das dann greift, wenn das System versagt für bestimmte Menschen. Ich glaube, für mich ist das so ein bisschen dieses Füreinander-Dasein und vor allem, also es ist so leicht, irgendwie sich alleine zu fühlen und irgendwie überfordert zu fühlen. Und Community Care ist dann irgendwie so da, um so dieses, okay, du bist nicht alleine und wir können irgendwie gemeinsam, indem wir auch gemeinsam diese Verantwortung übernehmen, da sein. Ja.
Vielleicht nur eine kurze Nachfrage. Du meinst am Anfang so das System. Was konkret meinst du?
Struktureller Rassismus, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit etc. ist ja auf einer Ebene einfach präsent und greift dann halt und ist spürbar im individuellen Körper. Ja.
Ja. Genau, also ich würde Community Care auch also so von der Entstehung auf so zwei Ebenen nochmal teilen, weil ich würde auch sagen, dass Community Care dann greift, wenn Systeme versagen. Also das sehen wir ja auch an zum Beispiel Geschichte, wo kommt Awareness-Arbeit her, wo kommen zum Beispiel Frauenhäuser her und. Die sind ja alle genau aus dieser Problematik entstanden, dass Communities gesehen haben, hey, wir sind hier nicht repräsentiert, wir können zum Beispiel nicht zur Polizei gehen und die schützt uns dann vor Gewalterfahrungen, das ist für uns nicht denkbar. Und ich glaube, gerade in queeren Communities passiert das auf zwei Ebenen, weil in so Standardgesellschaftsbildern, wenn so eine staatliche oder wirtschaftliche Ebene versagt, dann gibt es eine Ebene von Familie, die halt zum Beispiel greift. Für viele queere Menschen ist aber auch Familie nicht der Ort, wo Sicherheit erfahren wird und wo genau dieses Gefühl von Care und Zuflucht passiert. Und deswegen ist Community Care und füreinander Verantwortung übernehmen noch wichtiger, weil das genau quasi zwei Lücken füllen muss. Also es muss sowohl diese strukturelle Lücke füllen, als auch diese zum Teil familiäre Lücke füllen. Und ich glaube, genau deswegen ist das so, so zentral, da füreinander da zu sein und miteinander Leben zu gestalten auf die Art und Weise, wie wir das alle einfach in der Zukunft für uns sehen möchten.
Der Podcast dreht sich viel um Care-Arbeit und Wirtschaft. Deswegen sind wir auch bei diesen Fragen jetzt hier. Und Care-Arbeit wird ja oft privatisiert geleistet, also in privaten Haushalten, dann oft auch in Familien, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, oder auch von privaten, profitorientierten Unternehmen, zum Beispiel wie Krankenhäuser, Pflegeunternehmen und so weiter. Wo verortet ihr eure Arbeit im Kontext dieser Sorgearbeit und wie finanziert ihr eure Arbeit? Versteht ihr eure Arbeit als Sorgearbeit?
Das sind jetzt viele Fragen drin. Ich glaube, ich würde mit der einfachsten anfangen und zwar, wie finanziert ihr euch? genau, also wie finanzieren wir uns? Wir sind quasi ein Projekt, was, also so dafür muss man so Anträge schreiben, um einen Bewilligungsbescheid zu bekommen für ein Projekt. Wir sind vom Land Sachsen, von der Landesdirektion gefördert und genau diese Projekte werden immer auf ein Jahr gefördert und dann müssen wir einen neuen Antrag schreiben und genau da muss man auch nochmal sehen, das liegt schon auch quasi in unserer Verantwortung von dem Verein und von dem Team. So, also, ne, das heißt, das kann man sich nicht wie bei anderen ArbeitgeberInnen vorstellen mit, hey, ich habe einen Vertrag und ich arbeite dort und die kümmern sich so darum, dass meine Stelle irgendwie verlängert wird, ne? Sondern es liegt schon in unserer Verantwortung, Anträge zu schreiben.
Ja, genau. Wir haben da gestern tatsächlich irgendwie länger drüber geredet. Das ist ein gutes Thema, wo wir wahrscheinlich auch noch mehr drüber reden werden. Also es war irgendwie ganz spannend. Zum einen haben wir ja so dieses, wir werden dafür bezahlt. Genau, du hast ja auch gestern nochmal so gesagt, ja, wir bekommen so, wir haben eine Supervision. Das heißt, wir haben irgendwie Geld, um uns irgendwie so zu reflektieren und um mal so, okay, es läuft gerade nicht gut und um, ne, wieder so Care zu bekommen von einer externen Person. Mhm. Gleichzeitig ist es nicht viel. Das, was uns zur Verfügung steht, habe ich das Gefühl, es ist immer noch sehr wenig, auch daran gemessen, wie viele Menschen irgendwie ausbrennen und wie oft unser Stresspegel auch oft ist und wir so checken, okay. Ich glaube, von uns allen ist auch gerade so ein Wunsch von, okay, wir können wir uns irgendwie untereinander im Team gut unterstützen und gut tragen. dann sind wir aber noch so Privatpersonen und leisten da ja auch irgendwie Care, die dann natürlich nicht bezahlt ist und aber ja auch in unserem Körper irgendwie, also das sind ja alles irgendwie wir und nicht trennbar voneinander. Genau, und dann sind wir halt in einem Verein, in dem es auch Care-Arbeit braucht. Also wir müssen irgendwie funktionieren oder wir ja, müssen, wollen diese Arbeit machen, hinter der wir alle irgendwie aus verschiedenen Gründen stehen. Und gerade jetzt so in diesen Zeiten von so Bedrohung wächst von außen und es wird so alles ein bisschen enger und schnürt sich so ein bisschen zu, es ist halt noch wichtiger, dass wir irgendwie so gestärkt am Start sind und von innen irgendwie so uns gut tun und gut fühlen und alle arbeitsfähig bleiben. Und das bedeutet halt auch Arbeit, also zwischenmenschliche Arbeit. Vereinsstruktur heißt halt auch, projektübergreifende Aufgaben zu übernehmen und Plenum und wie sind unsere Strukturen, was Care und Fürsorge angeht.
Voll, genau. Und gerade wenn ich mir irgendwie Vereine angucke, glaube ich, ist es da auch einfach noch so wichtig, auf die Verantwortung irgendwie zu appellieren, weil gerade in Kontexten, wo quasi Care-Arbeit professionalisiert oder auch nicht professionalisiert geleistet wird, brennen Menschen halt aus. Und ich finde, das ist eine kollektive Verantwortung, dass das halt nicht passiert. Also das ist halt nicht, oh, du hast dich überarbeitet, huch, so Mensch, musst du jetzt wohl eine Pause machen, sondern das liegt halt an uns als Verein, als Menschen, als Team, darauf zu gucken, dass Leute nicht überarbeitet sind gemeinsam. Und ich finde, wenn immer wieder Leute wegbrechen und immer wieder Menschen monatelang ausfallen, weil es denen nicht gut geht und weil sie ihren Job nicht mehr machen können, dann haben wir halt als Struktur einfach versagt.
Ja. Genau, ich habe das Gefühl, dass gerade bei diesen Aufgaben, die wir tun und in den Bereichen, die wir halt arbeiten, das ist ja existenziell. Also wir haben ja irgendwie mit so existenziellen Themen zu tun und mit Menschen zu tun. Also die Auswirkungen von dieser Arbeit oder wie aktiv und was wir irgendwie so durchbringen, ist existenziell. Es geht nicht irgendwie um Gegenstände, um Computer, sondern es geht irgendwie so um Menschenleben. Und dann fällt immer das runter, was es braucht, damit wir diese Arbeit gut machen können. Also ich glaube, das ist irgendwie ein wiederkehrendes Phänomen, weil immer was Wichtiges ansteht. Es gibt immer was Wichtigeres zu tun. Und ich denke, so an sich würde ich allen wünschen, dass sie irgendwie einmal im Monat die Möglichkeit haben, Supervision zu machen. Und ich würde sagen, keine Person aus unserem Verein macht das und hat die Möglichkeit, also auch finanziell und zeitlich, terminlich, so, because immer ist irgendwas anderes und Wichtiges.
Ja. Und dann nochmal eine Frage. Ich habe das Gefühl, ihr habt die so vielleicht so halb beantwortet, aber noch nicht so on point. Versteht ihr eure Arbeit als Sorgearbeit?
Ich glaube, ein stabiles Teils. Also vor allem, also ich glaube vor allem für mich quasi als Person, die so Koordination macht, ich mache ja nicht Beratung so. Ich glaube, Beratung ist für mich näher an Care-Arbeit, aber da kann Jole gleich noch sagen, wie sich das anfühlt. Aber genau, also für mich, also ich finde so einige Bereiche von Vernetzung, die nah an Community sind, fühlen sich für mich wie Care-Arbeit an. Aber auch wie genau diese Form von Care-Arbeit, Community-Care-Arbeit, die ich auch leisten möchte als Privatperson und auch in Lohnarbeit. Aber viele Sachen fühlen sich auch, also vor allem, wenn es halt außerhalb von Community ist, wenn es halt wirklich Sensibilisierungsformate sind, fühlt es sich nicht an wie Care-Arbeit für mich, sondern es fühlt sich für mich an wie Bildungsarbeit. So. Ja.
Ja, genau. Ich glaube, ich würde auch sagen, teils, aber zum großen Teil schon, gerade in diesem Beratungskontext, weil wir diese Arbeit machen, weil Strukturen versagen. Sei es, dass es irgendwie Informationen zu rechtlichen, medizinischen Transitionen gibt es nicht, also die stehen den Menschen nicht zur Verfügung. Also Ärztinnen wissen nicht Bescheid, sind größtenteils irgendwie dann noch diskriminierend. Also auf struktureller Ebene werden den Menschen so Informationen entzogen und genau auf so emotional-psychischer Ebene, genau so psychische Gesundheit und Queerness ist einfach ein sehr enger Faktor. Sehr viele queere Personen haben psychisch eine sehr hohe Belastung. Genau, und für queere Menschen, die schon Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, sind super große Hürden, therapeutisch eine Anbindung zu finden. So. Und da sehe ich uns schon so als auch irgendwie Überbrückungsangebot von, hey, du kannst dich auch bei mir melden und bis du irgendwie therapeutisch gut angebunden bist. Und aber auch so Stabilisierung und Krisenmomente abzufangen. In dem Sinne ist es schon auch Care-Arbeit, genau, und wir halt da sind und sagen, hey, wir akzeptieren dich so, wie du bist und du musst dich hier nicht erklären und hast irgendwie jetzt diese Stunde Zeit für dich und eventuell auch noch mehr, je nachdem, ja.
Ja.
Es ist ja so, dass wie gut queere Menschen im ländlichen Raum leben können, maßgeblich davon abhängt, welche Infrastrukturen und Zugänge es gibt. Zu Community, aber auch zu Gesundheit zum Beispiel. Und ich habe vor dem Interview heute mit Dasha telefoniert und du hast mir von so zentralen Herausforderungen erzählt, also medizinische Versorgung, Räume gegen Einsamkeit, Mobilität und Sicherheit zum Beispiel, wenn Menschen Rassismus erfahren. Könnt ihr erzählen, wie die Situation aktuell für viele Menschen ist, mit denen ihr arbeitet?
Ich würde mal anfangen, ich würde die Punkte mal so ein bisschen aufteilen, weil ich glaube, für viele Menschen ist auch immer schwierig zu sagen, ja, ne? Weil es sind halt, also es sind ja irgendwie so super verschiedene Lebensrealitäten und Lebensperspektiven. Genau, und ich glaube, es gibt Menschen, also so alle queeren Lebensrealitäten auch im ländlichen Raum sind halt total unterschiedlich und ich glaube, da kann man eben nicht sagen, die haben mit zentral mit der und der Herausforderung zu kämpfen. Aber ich glaube, also so, ich finde Mobilität ist halt ein krasser Punkt, vor allem wenn wir uns Mobilität im Zusammenhang mit Rassismusbetroffenheit, aber auch mit Armutsbetroffenheit oder Prekarität angucken, dann, ne, also es gibt halt einfach Orte, die sind schlecht angebunden untereinander, so viele haben zwar irgendwie einen Bahnhof, aber es gibt auch Orte, wo zum Beispiel halt irgendwie, keine Ahnung, 4-mal, 5-mal am Tag einen Bus fährt, so and that's it. Und wenn du halt nicht in der Lage bist, zum Beispiel diesen Bus zu nehmen, so, weil du entweder körperlich oder aus irgendwelchen anderen Gründen halt da nicht einsteigen kannst, ne, oder finanziell, dann kommst du halt nicht weg aus diesem Ort. Und in diesem Ort ist aber zum Beispiel queere Sichtbarkeit nicht so ein großes Thema und das kann sich einfach sehr isolierend anfühlen. Genau, und ich glaube, Sicherheit auch einfach, also ne, nicht nur gegen Rassismus, sondern auch irgendwie gegen Queerfeindlichkeit im offenen Raum. Also wie offen kann ich hier gerade meine Identität leben? Kann ich mit einer Partnerperson draußen Händchen halten? Kann ich sichtbar sein? Kann ich Make-up tragen? Also ne, verschiedene Sachen, die, glaube ich, einfach stark dazu beitragen, wie eingeengt oder frei Menschen sich in ihren Alltag halt fühlen können. Genau.
Ja, genau. In fast jeder Beratung ist medizinische Versorgung einfach ein Thema und es gibt eine Liste mit queer-freundlichen BehandlerInnen und die meisten davon sind in Leipzig. Es gibt auch welche so Leipzig-Stadtrand und ganz vereinzelte außerhalb von Leipzig. Genau, und es ist einfach immer wieder frustrierend, in den Beratungen die Menschen vor sich sitzen zu haben und zu sagen, ja gut, wir haben hier so, ne, zum Beispiel in Leipzig gibt es jetzt EndokrinologInnen. Und dann kommen wir halt zu diesem, ne, intersektionell zu denken von, okay, was bedeutet das? Für manche Personen ist es möglich, manche Personen haben vielleicht ein Auto, haben irgendwie finanziell die Möglichkeit, alle 2 Wochen in die Stadt zu fahren, so nach Leipzig. Und für andere ist das halt nicht möglich. Und gerade bei jugendlichen Personen, wenn dann noch zu Hause wenig Unterstützung ist, kann ja nicht sagen, so, ich bin jetzt mal 3 Stunden weg, Donnerstagnachmittags. Und damit einhergehend auch so, okay, können Sie sich das leisten und eventuell noch so transfeindlichen Erfahrungen ausgesetzt zu sein in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ich habe gerade noch, also gerade weil du gesagt hast, Transfeindlichkeit in Verkehrsmittel, genau, auch nochmal einen Punkt, ne? Also zum Beispiel, wenn irgendwie letzte Züge oder Busse fahren und Bahnhöfe sind ja zum Teil auch einfach wirklich weit außerhalb und gerade mit Rechtsruck und wachsender Bedrohung von rechts ist es auch einfach oft nicht sicher, zum Beispiel diese 2-3 Kilometer nach Hause zu laufen, was es manchmal einfach ist. So. Mhm. Na, und gerade wenn ich mir irgendwie junge Menschen angucke, die dann mit 16 irgendwie 3 Kilometer nachts durch die Pampa laufen, so, also da können schon viele Sachen passieren, so. Also dieses Gefühl von Bedrohung, glaube ich, ist auf jeden Fall schon präsent, ne? Und auch da natürlich nicht für alle Menschen, für einige ist das irgendwie voll fein, so, aber genau, ich glaube, Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln und wie angebunden ist das, muss ich auf einem Bahnhof 1/2 Stunde warten, zwischenzeitlich irgendwie nachts oder auch irgendwie so super früh oder genau, was gibt es an diesem Bahnhof? Kann ich da Sicherheit suchen? Kann ich da irgendwo hin? Sind da andere Menschen, die irgendwie einschreiten können, die helfen können, wenn irgendwelche Übergriffe passieren? So.
Ja, und ich habe mich gerade gefragt, ja, was tun, wenn genau der Bus nicht mehr fährt?
Also ich glaube, das ist auch von Stadt zu Stadt verschieden. Also ich glaube, in Städten, wo queere Communities gut zusammengefunden haben, passieren schon auch kollektive Lösungen und gibt es ja auch einfach etablierte Freundinnenkreise und etablierte genau Strukturen, die sich da, glaube ich, auffangen können. Aber ich glaube, häufig ist die Lösung einfach in diese Unsicherheit zu gehen für viele Menschen. Mhm. Ja. Und sich dem halt auszusetzen, weil es halt keine Alternative so richtig gibt.
Ja.
Ja, und also ich glaube schon, also wieder so zurück zur Community Care, also wenn Menschen Anschluss haben an andere Queers, aber auch einfach im nahen Umfeld Personen, die irgendwie supportive sind, dann macht das auf jeden Fall richtig viel. Also das ist so eine große Ressource und das also ist auch immer in den Beratungen einfach so sichtbar. Oft bringen Menschen dann auch ihre, genau, die Person irgendwie mit in die Beratung und das zeigt auch einfach schon, dass es eine krass große Ressource ist. Und auch Räume gegen Einsamkeit, also in der Stadt Leipzig können wir irgendwie sagen, hey, okay, Dienstag ist Unit-Gruppe, Samstag ist Transgender-Town, also so, es gibt irgendwie so diese Anlaufstellen und so Gruppen, Abende und Treffen und okay, der Weg ist nicht so weit und ne, so all das und natürlich bieten wir das den Menschen auch an, wenn wir irgendwie 1,5 Stunden von Leipzig entfernt sind und gleichzeitig ist es so, okay, will ich irgendwie dann noch nach meinem Feierabend dahin fahren und kann ich das überhaupt und traue ich mich das? Und also so, da kommt irgendwie so viel dazu. Also es gibt jetzt genau eine queere Jugendgruppe, die sich auch online trifft, so. Ja, und all sowas ist, glaube ich, schon, ne, so im Hinblick auf, was können wir irgendwie daran verändern, da noch ein größeres Netzwerk aufzubauen und dass sich Menschen besser vernetzen können. Und ich glaube auch, gerade bei Jugendlichen habe ich das Gefühl, dass so Social Media und diese Vernetzungsmöglichkeiten sind so wichtig und so eine fette Ressource auch.
Mhm. Ja, ich glaube, ich sehe Veränderung halt hauptsächlich einfach in Community-Arbeit vor Ort. So, also dass sich halt genau Communities vor Ort finden können. Aber was es dazu braucht, sind halt einfach sichere Finanzierungen, ne? Und zwar Projektgelder, die halt nicht auf ein Jahr begrenzt sind, sondern wo halt klar ist, okay, gut, da kann jetzt irgendwie länger Arbeit reingeleistet werden, so, ne? Und vielleicht auch einfach nicht nur von Projekten aus Leipzig, sondern irgendwie Projektstellen vor Ort zu schaffen, damit Leute diese Arbeit vor Ort machen können und leisten können. Ich finde, man merkt es halt so krass mit so Wegbrechen von Orten. Also wenn es halt einen Jugendclub gibt oder es gibt ein soziokulturelles Zentrum, wo sich queere Gruppen treffen können, wo Barabende stattfinden, wo Spieleabende stattfinden. Wenn diese Räume bedroht sind und wenn diese Räume wegfallen, dann verläuft sich das total. Und dann, wenn da irgendwie 3-4 Jahre Pause ist, dann ist es einfach richtig schwer, das einfach wieder aufzubauen. Und man fängt wieder von Null an, weil in diesen paar Jahren durch Wegzug von Menschen, durch irgendwie strukturelle Veränderungen in verschiedenen Stellen, in Behörden, sind die Kontakte auch zum Teil einfach weg. Und das heißt, man beginnt nochmal von vorne und von vorne irgendwie einen soziokulturellen Raum irgendwie aufzubauen. Ist ja auch einfach mega, mega schwer und ich finde, das ist so richtig so Türmchenarbeit, ne? Man baut es auf und dann irgendwie je nachdem, wie auch irgendwie Politik sich gerade entscheidet, so wollen wir gerade irgendwie Kultur fördern, haben wir da gerade Geld dafür, genau, dann können Sachen weiterlaufen oder ist das gerade nicht die oberste Priorität, dann kannst du das halt nicht und dann fällt es wieder auf und dabei ist das aber so zentral für so viele Lebensrealitäten. Genau, und ich glaube, das braucht es einfach. Es braucht diese Sicherheit und diese Langfristigkeit für Orte und Projekte.
Mhm.
Ja.
Ja. Der Rechtsruck ist in Deutschland, aber eben auch in Sachsen sehr spürbar. Welche Auswirkungen hat der Rechtsruck auf eure Arbeit und die Menschen, die zu euch in die Beratung kommen?
Ich glaube, gerade so bei Fachpersonal und Räumen, die es gibt und die eigentlich eine gute Ressource und Möglichkeit wären, dass es da schon auch spürbar ist, dass immer wieder so der Druck von rechts auch so Entscheidungen beeinflusst von, okay, wie offensichtlich äußern wir uns hier gerade queer freundlich und tragen das nach außen und stellen Angebote zur Verfügung und zum Beispiel auch eine ganz transparente Kooperation mit Rosalinde, dem queeren Verein. Also all sowas hat auf jeden Fall eine Auswirkung auch auf diese, genau, VerantwortungsträgerInnen.
Mhm. Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und ich glaube, es ist wirklich unterschiedlich. Also wir hatten jetzt letzte Woche tatsächlich ein Treffen, um sich über Wahlen so ein bisschen auszutauschen mit anderen Leuten im Landkreis Leipzig, die Antidiskriminierungsarbeit leisten. Und ich habe so für mich so ein bisschen, tatsächlich hat das so ein bisschen mein Bild verändert, weil ich glaube, also ich war bisher schon auch sehr ein bisschen in so einer Lähmung und in so einer Angst von so, ey, ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll. Habe aber auch einfach sehr viel Kraft daraus gezogen, weil im Endeffekt denke ich mir so, hey, das sind zum Teil Vereine, die es einfach super lange gibt und da sind irgendwie politische AkteurInnen dabei, die 90er, 2000er und 2010er durchgestanden haben. Und da hat eine Person halt auch gesagt, okay, und dann machen wir halt so weiter wie bisher. So, genau, und das hat mich auch einfach krass gerührt, weil ich mir so denke, am Ende können wir halt nicht anders, als die Arbeit zu machen, mhm. die wir halt machen.
Ja. Ja.
So emotional.
Ja, also weil ich meine, die Leute, also ja, wir werden ja weiter hier leben. So.
Voll. Mhm. Genau, und dann müssen wir diese Arbeit einfach leisten und dann wird es halt einfach härter.
Ja. Mhm. Ja. Das ist, ja. Also ich finde es gerade voll schön, dass du das berichtest, weil ich habe das Gefühl, genau, ich kenne irgendwie zum einen auch gerade viele Menschen, glaube ich, die eher so ein bisschen die Augen davor verschließen und das kann man ja in manchen, auch so Großstädten, ganz gut.
Voll.
Aber sobald du dann aufs Land gehst auch oder auch Menschen kenne, die, keine Ahnung, durchs Land auch nur fahren und dann einfach eine Reihe von AfD-Plakaten sehen, also genau, ich habe so das Gefühl, absolut. Und dann auch zu denken so, okay, irgendwie die Welten, in denen wir leben, sind so unterschiedlich. Und ja, also ich habe schon das Gefühl, manchmal denke ich mir so, okay, uns kollektiv darauf vorzubereiten, was es für Auswirkungen haben wird. Mhm. Auch auf eigentlich Selbstverständlichkeiten, die wir gerade so leben können, ist irgendwie noch so ganz weit weg, oder? Ja.
Mhm. Ja. Mhm. Voll. Aber ich glaube auch genau diese Balance zu schaffen von, hey, okay, wir bereiten uns da darauf vor und wir sind uns irgendwie der Bedrohungen bewusst, die passieren können und auch irgendwie der Strukturen, die wegbrechen können. Aber gleichzeitig sich davon halt eben nicht so krass in diese Ohnmacht treiben zu lassen von so, hey, gut, genau, und am Ende machen wir trotzdem irgendwie weiter alle Projekte, in welchen Kontexten auch immer und mit welchen Finanzierungen auch immer, aber ich finde es halt mega schön, irgendwie zu sehen, dass halt voll viele Menschen, mit denen ich, also ich glaube, ich bin 2014 fürs Studium weggezogen und ganz viele Menschen, die ich da kannte, die irgendwie politische Arbeit geleistet haben, die machen sie heute halt immer noch in anderen Zusammenhängen. So. Und es gibt mir einfach mega viel Hoffnung und mega viel Mut.
Mhm. So. Ja, Leute bleiben auch
voll.
Da.
Voll. Ne? Ja.
Ja. Ja, und ich glaube, so Fragen von Solidarität, also auch so solidarische Beziehungen zwischen Stadt und Land, sind immer wieder voll relevant und ich kenne selber voll das Gefühl, auch so, ich wohne jetzt in einer großen Stadt in Leipzig, ich habe davor in einer Kleinstadt gewohnt und habe aber voll wenig Kontakt auch zu Queers, die außerhalb von Städten wohnen und habe mich auch da gefragt, wie könnte eigentlich Vernetzung aussehen oder genau, habt ihr dazu Gedanken? Ja.
Ja. Ja, also ich glaube, unsere Meinung dazu ist auf jeden Fall also Unterstützung und Ressourcenteilung. Also schaut nach, was es für Veranstaltungen gibt. Wenn ihr eine Veranstaltung planen wollt, guckt mal außerhalb von Leipzig nach Räumen. Es gibt mega coole demokratische Orte, die irgendwie offen sind für Veranstaltungen. Ressourcen teilen im Sinne von, okay, auch materialistische Ressourcen, aber auch Connections etc., alles, was es so gibt, Angebote machen. Ich glaube, das ist schon, also ich merke das für mich auch immer, also es ist ein laufender Prozess von immer wieder diese Stadtblase zu verlassen und sich echt aktiv dafür zu entscheiden und halt raus, also aus diesem, ja, was kann ich denn jetzt tun und ich bin jetzt hier so in dieser Stadt und einfach rauszufahren und Orte kennenzulernen, Menschen kennenzulernen und genau auch, das, also das verändert sich ja voll doll in so einem, ja, also es gibt mega coole Leute, die mega viel machen und das ist, findet nicht alles in Leipzig statt. Genau, also auch nicht so diese Landexotisierung. Genau, die Menschen sind da, es gibt Organisationen und Gruppen, die mega viel machen. Kommt zu den CSDs, gerade jetzt auch mit mehr Rechtsruck und queer- und transfeindlichen Entwicklungen, die auf jeden Fall stärker werden und die irgendwie bedrohlich wirken. Gerade bei diesen CSDs ist es mega wichtig, dass wir irgendwie viel sind und dass Menschen also mit ihren Körpern vor Ort sind und da sind und gemeinsam sich zu stärken.
Ja, für mich ist auch so ein bisschen die Frage, also gerade die meisten Gruppen, die ja im queeren Kontext Arbeit leisten, die haben ja Erfahrung in Vernetzungsarbeit. Also so, ne, Leipzig ist vernetzt mit sehr vielen anderen Städten und ich glaube, genau so sollte man halt auch einfach so ein bisschen die Landkreise sich angucken, ne? Genau mit dem, was sind irgendwie BündnispartnerInnen für uns, mit wem können wir coole Arbeit leisten, was gibt es vor Ort für Strukturen und wen können wir auch unterstützen, eben genau aus dieser Schieflage heraus von in den Städten sind einfach zum Teil mehr Ressourcen und einfach mehr Gelder zum Beispiel zur Verfügung. Genau, und ich finde auch die CSDs, also gerade nochmal für verschiedene Gruppen oder Artists, man kann auch Sachen proaktiv anbieten, ne? Also so, es können zum Beispiel Redebeiträge, wenn Gruppen nicht vor Ort da sein können, es kann ein Redebeitrag Redebeitrag aufgenommen werden und da kann verschiedenen CSDs zugeschickt werden, sogar mit einer Übersetzung und. Also da sind ja viele Sachen denkbar und viele Sachen möglich. Ich meine, diese CSD-Saison, wir blicken auf 19, 20 CSDs in komplett Sachsen. Also da gibt es sehr viele Sachen, wo man hinfahren kann. Und das ist richtig, richtig geil. 2019 waren es 4 Stück. Also so, krass. Da ist ein krasser Wachstum passiert und die sind von queeren Communities vor Ort organisiert und sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, genau da irgendwie so diese Pride-Saison so ein bisschen in komplett Sachsen zu verbringen, glaube ich, ist richtig cool, weil dadurch entstehen ja auch nochmal Ideen und Menschen, die man dort treffen kann. Da sind Stände, mit denen kann man ins Gespräch kommen und dann halt so gucken, hey, was für Vernetzung ist irgendwie möglich, so, ne? Und ich glaube, ich würde auch einfach allen Leuten, die zum Beispiel aus Leipzig oder Dresden oder von mir aus auch Chemnitz da irgendwo hinfahren, so, die so ein bisschen dazu aufhalten, bleibt mal ein bisschen länger. Also ne, nehmt man nicht sofort den nächsten Zug, wenn die Veranstaltung vorbei ist, sondern nehmt euch mal die Stunde, halbe Stunde irgendwie, um vor Ort zu sein und mit den Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen, weil so entstehen ja Beziehungen in allen anderen Kontexten auch. Und ich glaube, dass das so ein ganz, ganz zentraler Punkt ist.
Mhm. Ja. Und dann nicht nur so ein CSD-Hopping, ne? Sondern also ich habe das Gefühl, das ist ja auch immer so eine Frage von, ne, gehe ich mit einer festen Gruppe hin und bin dann nur in der Gruppe unterwegs oder ja. Bin ich halt so offen und rede mit anderen Leuten. Deswegen voll schön, dass du so voll eingeladen hast.
Ja.
Ja. Schön.
Das
ja,
ist
ich,
richtig gut.
Ich finde es gerade richtig schön, dass es am Ende noch so auch so eine Aussicht gibt. Ich weiß gar nicht, wo die meisten Leute, die diesen Podcast hören, wohnen. Deswegen, keine Ahnung. Aber so, wie können Menschen da auch vielleicht aus so einer einfachen Komfortzone von welche queere Community kennen sie oder wo sind sie unterwegs, auch mal ausbrechen. Ja. Und am Ende geht es ja auch ganz viel um Beziehungen und die brauchen einfach Zeit und Verlässlichkeit und dranbleiben. Ne?
Ja. Genau, Präsenz halt. Ne? Also einfach immer wieder da sein.
Ja.
Ich glaube, ich würde auch gerne noch ganz kurz ergänzen, also auch so in Bezug auf Anti-Rechts-Demos. Also klar, wir reden jetzt irgendwie über queere Veranstaltungen. Ja. Gleichzeitig hängt für mich alles auch sehr viel miteinander zusammen. Und wenn wir irgendwie gegen Faschismus kämpfen, Queerfeindlichkeit kommt häufig von FaschistInnen. Und also so, wenn wir in Leipzig diese riesengroßen Demos haben, wo irgendwie zig Menschen auf die Straße gehen und vielleicht dann beim nächsten Mal auch mal so zu überlegen, okay, wollen wir es wieder in Leipzig machen oder wollen wir uns irgendwie einer Demo, die auch stattfindet in Nord- und Mittelsachsen, da anschließen und wollen wir dazu mobilisieren, dahin zu fahren, weil Faschismus hat keine Grenze in außerhalb von Leipzig, also so wieder so ein bisschen weiter zu blicken und auch kollektiver zu denken. Also genau, weil es nicht um nur Menschen geht, die irgendwie in Stadt Leipzig wohnen.
Ja.
Ja,
ja, und dann auch die Frage, auch von wem wird was erwartet an Mobilität? Wie oft fahren da mal Leute aus der Kleinstadt aufs Dorf zu der einen Demo oder zum CSD?
Ja. Ja. Und ich glaube, was man da auch nochmal sehen muss, es ist ja nicht eine Demo. Also so, wir haben ja Städte, auf die wir blicken, wo es wöchentlich Demonstrationen von rechts gibt. Wöchentlich. So, ne? Also ich glaube, das ist auch nochmal irgendwie so eine Realität, die man sich so ein bisschen bewusst werden muss, auch als Person, die in Leipzig wohnt. So. Also immer wenn in Leipzig irgendwie eine Nazi-Demo angekündigt wird, dann passiert sie häufig nicht, weil einfach der Gegenprotest zu groß ist. Ne? Und das ist halt einfach in vielen Städten oder Dörfern anders in der Umgebung. Die passieren und die passieren ständig und da steht immer wieder eine sehr ausdauernde Community gegenüber.
Mhm. Ja.
Und die halt zu supporten und die zu sehen, glaube ich, ist mega, mega wichtig.
Ja.
So.
Zum Schluss erstmal noch die Frage, habt ihr noch was ihr teilen oder mitgeben wollt, bevor wir zur allerletzten Frage kommen?
Alles, was wir gerade so erzählt haben aus dem Projekt und was irgendwie auch schon so krass viel gefruchtet hat, also auch gerade was Dasha nochmal erzählt hat mit den CSDs, die es jetzt gibt und so, ganz viel haben auch zwei Menschen, die irgendwie dieses Projekt aufgebaut haben und so viel Energie da reingegeben haben und irgendwie wollte ich das auch nochmal einfach kurz benennen, weil wir sind beide noch nicht lange mit dabei.
Props an Vera und Manni.
Yay! Und Juri natürlich auch.
Ja.
Oh, schön.
Genau, weil das auch einfach wichtig ist, irgendwie zu wertschätzen und zu benennen, wie viel Arbeit und Energie da reingeflossen ist schon.
Ja. Und natürlich alle Communities vor Ort. So.
Ja. Toll, danke.
Ja, und jetzt zum Abschluss unseres Interviews möchte ich noch mit euch ein bisschen ins Visionieren kommen. Wenn wir uns in 20 Jahren in einer Gesellschaft wieder treffen würden, die sozial und ökologisch ist und ein gutes Leben für alle ermöglicht, wie sähe dann eure Arbeit aus und unsere Gesellschaft und wo treffen wir uns wieder?
In Eilenburg.
Eilenburg.
Eilenburg?
Treffen wir uns wieder.
Ja. Okay, warum?
Nordsachsen.
Ich glaube, wir haben einfach gestern auch so ein bisschen darüber gequatscht. Und ich glaube, für mich war einfach wichtig zu sagen, ich glaube, dann sehen wir uns halt nicht in Leipzig so, sondern dann können wir diesen Podcast in, keine Ahnung, Eilenburg, Wurzen, Döbeln, Böhlen aufnehmen, in einem dieser Orte. Und Eilenburg ist so ein bisschen gestickt, so als Bezeichnung dafür einfach. Genau, also ich glaube, dann irgendwo in der städtischen Peripherie. Die Arbeit gibt es, glaube ich, immer noch. Aber ich glaube, dass trotzdem so eine koordinierende Stelle, also im Idealfall gibt es ja einfach noch mehr Orte, die Bock haben, zusammenzuarbeiten und noch mehr Räume, die Bock haben, für queere Communities irgendwie da zu sein. Genau, und gleichzeitig würden in meiner Idealvorstellung dann diese ganzen Sensibilisierungsformate so ein bisschen wegfallen. Also genau, müssen wir mit Menschen jetzt nicht irgendwie aushandeln, was diese Begriffe bedeuten und wer ist damit eigentlich gemeint und wen wollen wir einladen und wen wollen wir nicht einladen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht Beratung einfach trotzdem braucht, weil Menschen einfach trotzdem Support brauchen und auch immer noch irgendwie schwierige Situationen so facen. Ja.
Ja, ich würde auch sagen, dass so die Basisarbeit irgendwie weniger ist und wir uns daran nicht so abarbeiten müssen und genau, vielleicht mehr so diese Früchte sich entfalten können und Utopien mehr in eine Richtung von, wie wir diese Utopien irgendwie leben wollen und genau, queer sein als ganz selbstverständliches Menschenrecht irgendwie angesehen wird. Es braucht keine extra Räume dafür, es braucht keine extra Veranstaltung, sondern dass sie dann vielleicht on top kommen von einer Grundlage von Menschlichkeit.
Ja, und dann sind diese Räume halt dafür da, um den ganzen spaßigen Stuff zu machen, so, um halt zusammen irgendwie zu kommen und zu feiern und Lesungen zu machen und sich auszutauschen und, keine Ahnung, Brunches zu machen und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube dann halt auch, dass andere Betroffenheiten auch weniger ein Thema sind. Also dass vielleicht irgendwie es einen kostenlosen Nahverkehr gibt und Leute hin und her fahren können und der barrierearmer gestaltet ist und auch allgemein auch queere Räume barrierearmer gestaltet sind, dass irgendwie ältere Queers, Queers mit Behinderung, Queers mit Rassismuserfahrungen sich einfach alle welcomed fühlen. Das wäre sehr cool. In Eilenburg.
Genau.
Loggen wir ein.
Aber vielleicht auch noch in ganz vielen anderen Orten.
Ja.
Schön, das ist ein richtig schöner Ausblick.
Ja.
Dann vielen, vielen Dank, dass Sie hier wart mit mir. Danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Ja, danke für dein Interview.
Yay.
Tschüss.
Ja, genau.
Das war das Interview mit Jole und Dascha aus dem Projekt Queer durch Sachsen, mobil im ländlichen Raum. Ich bin total glücklich über das Gespräch und dass die beiden zu mir gekommen sind. Vor allem die Antwort auf die Frage, ob die beiden ihre Arbeit als Care-Arbeit begreifen, fand ich super spannend. Und die ganze Energie im Raum war so voll schön und so sehr gelöst und ich hatte das Gefühl, die beiden haben irgendwie sehr persönliche Dinge mit mir geteilt. Und genau, es war einfach ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und die Einladung zu den CSDs in Sachsen fand ich auch sehr toll und mag euch alle hier nochmal ermutigen, dass ihr dorthin fahrt, wenn ihr es schafft und könnt. Und auch länger bleibt als bis zum Ende der Demo, um nicht nur einmal kurz da gewesen zu sein, sondern vor Ort auch zu schauen, wer ist hier, wer bleibt hier und was sind das eigentlich für Menschen, was für Geschichten haben die. Einige der Termine für CSDs findet ihr in den Shownotes. Mir hat es außerdem total viel Kraft gegeben, zu hören, dass viele Menschen kämpfen und weiterkämpfen, auch wenn die Lage immer schwieriger wird und Transfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit zunehmen. Und auch woanders organisieren sich Menschen, die von struktureller Diskriminierung betroffen sind, im ländlichen Raum, um Community-Räume zu schaffen. Diesmal aber in Brandenburg. Mehr dazu hört ihr jetzt in der Vision. Viel Spaß!
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
Vögel zwitschern, ein kleiner Fußweg zum See, Frühstück im Garten und der Blick in den Himmel und auf weite Felder.
Das Leben auf dem Land birgt sehr viele schöne Aspekte. Und doch ist es für viele Menschen nicht möglich, mal eben aufs Land zu ziehen. Fehlende Community, die auch Schutz bei Diskriminierung und Gewalt bietet. Schlechte Verkehrsanbindungen. Und doch gibt es auch Personen, die sich dafür engagieren, dass eben das Leben außerhalb von Betonwüsten für marginalisierte Menschen schöner wird. Das Aruda Collective in der Nähe von Falkenberg in Brandenburg ist so ein Ort. Neben einem selbstorganisierten Seminarhaus gibt es dort auch ein Co-Living-Projekt, also ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit einem großen Garten. Beide Teile des Projekts zentrieren Schwarze, Indigene und Personen of Color und stellen Queer-Feminismus in den Mittelpunkt. Das Projekt versucht so, Intersektionalität zu leben. Mehr Infos zu dem Begriff findet ihr in den Shownotes. Doch wie entstand das Projekt? Und was ist die Idee dahinter? 2012 begann das Oruda Collective damals noch unter dem Namen Quecke. Nach dem Kauf des Hauses wurde ganze 9 Jahre lang renoviert. Neue Wasserleitung verlegt, neue Heizung installiert, rollstuhlgerechte Bäder und einen Bewegungsraum gebaut und sich mit Feuerschutzregeln auseinandergesetzt. 2021 hat dann das Haus offiziell seine Türen geöffnet. Dabei hat sich auch die Art, wie sich Menschen in dem Projekt organisieren, verändert. Aktuell gibt es ein Aruda-Kollektiv und ein Aruda-Unterstützungsnetzwerk, was Aruda Friends Circle heißt. Die Idee hinter dem Projekt ist es, einen gemeinschaftlichen, machtkritischen Ort zu schaffen, den Gruppen besuchen können und in dem marginalisierte Personen zusammen leben und wirtschaften können. Mit dem Seminarhaus will das Aruda Collective einen Raum für Gruppen schaffen, die gegen Diskriminierung kämpfen und oder davon betroffen sind, um sich zu organisieren, zusammenzukommen oder Workshops zu geben. Dabei wollen sie ganz konkret antirassistische und queer-feministische Kämpfe verbinden. Und ihr intersektionaler Anspruch zeigt sich auch darin, dass sie eben versuchen, die Räume rollstuhlgerecht zu machen. In dem Co-Living-Bereich des Projekts organisieren 2 Gruppen separat voneinander ihren Alltag, also vor allem die Care-Arbeit. Geteilt wird von den Gruppen die Verantwortung für den Garten und alltägliche Aufgaben. Einmal im Monat gibt es ein Haustreffen und die BewohnerInnen treffen Entscheidungen im Konsens. Wie könnt ihr den Ort kennenlernen? Als marginalisierte Person oder Menschen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen, könnt ihr zum Beispiel ein Gruppenseminar planen. Sei es ein Workshop zu Gesundheitsversorgung für trans-, inter-, nicht-binär- und agender-Personen oder ein Fettcamp. Oder ein Austausch für queere und trans-BIPOCs, die in Kleinstädten und ländlichen Regionen leben. Und auch sonst gibt es regelmäßig Feste, auf denen gemeinsam kleine Aufgaben auf dem Hof erledigt werden. Zuletzt gab es das Ende April, das Spring Work Fest, also Frühling Arbeitsfest. Wenn ihr Lust habt, selbst vorbeizuschauen, schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den Instagram-Handle und die Webseite vom Aruda Collective. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Klar ist, in dem Gespräch mit Jole und Dasha haben die beiden nur einige ihrer Erfahrungen geteilt, auch aus ihrer Positionierung heraus. Es gibt noch ganz viele andere Geschichten von queeren Menschen, die in Landkreisen arbeiten oder selbst in ländlichen Räumen leben. Gleichzeitig weiß ich gar nicht über euch, also die Menschen, die zuhören, wo viele von euch leben. Wenn ihr das teilen wollt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich selber nehme auf jeden Fall politischen Mut und Neugierde mit, häufiger für Veranstaltungen aus der Stadt herauszufahren und ganz bewusst Projekte kennenzulernen, zum Beispiel das Aruda Collective. Und damit auch eine Hierarchie zwischen Stadt- und Landerfahrung aufzubrechen, gerade in diesen Zeiten, die von einem Rechtsruck geprägt sind, der die Sicherheit und das gute Leben für viele Menschen aufs Spiel setzt. Und so bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr spannende, queere, antirassistische, feministische Projekte und Initiativen in ländlichen Regionen kennt, schickt sie uns gern an care@knö.org. Wie immer findet ihr alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Links in den Shownotes. Ihr findet Danke für nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Dort könnt ihr diese und andere Folgen auch herunterladen. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Spotify und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Und das wird die letzte Folge vor der Sommerpause sein. Bleibt also gespannt. Bis dann.
Danke für nichts. Der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Kooperation mit dem Kollektiv Periskop. Unterstützt von Radio Blau und gefördert durch die Anstiftung, die Heidehof-Stiftung und das Erasmus-Plus-Programm der Europäischen Union.